Deutschland ist ein reiches Land. Trotzdem ist jedes fünfte Kind arm. Dagegen will die Regierung etwas tun, allen voran die Familienministerin Lisa Paus. Doch obwohl ihre Kindergrundsicherung das wichtigste sozialpolitische Projekt der Grünen ist und im Koalitionsvertrag fest vereinbart wurde, droht das Gesetz zu scheitern. Hat die Ministerin sich verhoben? Und was würde das für Millionen Kinder in diesem Land bedeuten? Darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar zuerst mit einem Mann aus der Praxis, der die Regierung scharf kritisiert. Bernd Sigelko, Pastor und Gründer des Kinderwerks Arche. Er kann uns vom harten Alltag der Kinder in Berlin-Hellersdorf erzählen, mit denen er schon seit Jahrzehnten Tag für Tag arbeitet. Von leeren Kühlschränken und überforderten Eltern. Und warum das Gesetz nun auf der Kippe steht und was da alles schief lief, darüber spreche ich dann im Anschluss mit unserem wirtschaftspolitischen Korrespondenten in Berlin, Ralf Bollmann. Er sagt einigermaßen drastisch, Lisa Paus hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also, viel Redebedarf für unsere Sendung heute am Dienstag, den 9. April. Ich bin Livia Gerster und sage schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, bevor wir in den politischen Streit um die Kindergrundsicherung einsteigen, wollen wir erst einmal klären, warum es dieses Gesetz überhaupt gibt und ob es denn wirklich sein kann, dass Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland ein Problem ist. Und einer, der das ganz genau weiß und der seit Jahrzehnten für Kinder kämpft, um die sich sonst eben keiner kümmert, ist der Pastor und Arche-Gründer Bernd Sigelko. Hallo nach Berlin-Hellersdorf.
Hallo.
Ja, Herr Sigelkopf, gerade ist ja Ihr Buch erschienen mit dem Titel Das Verbrechen an unseren Kindern, in dem Sie ja auch durchaus drastisch Alarm schlagen. Was ist es denn, das Sie so wütend macht?
Also wütend macht mich nach 23 Jahren Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, dass die Armutszahlen von Kindern sich verdreifacht haben, unser Bildungssystem so marode ist, wie es noch nie war und Politik einfach nur versucht, ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein zu werfen und dann die Bevölkerung mit großen Summen stillzureden und letztendlich passiert gar nichts.
Jetzt kommen wir erst noch mal, bevor wir vielleicht gleich über das Politische reden, zu Ihrer Arbeit. Sie hatten es selbst nicht leicht als Kind, haben dann zum Glauben gefunden und eben 1995 das Kinderwerk Arche in Berlin-Hellersdorf gegründet, wo Sie jetzt auch gerade sind und mit uns sprechen. Inzwischen gibt es die Arche überall in Deutschland und sogar darüber hinaus. Erzählen Sie uns doch mal, was sind das für Kinder, die zu Ihnen kommen? Wie unterscheiden die sich vielleicht von Kindern, die Klavierunterricht und Nachhilfe bekommen?
Also erstmal sind Kinder Kinder, das finde ich nochmal ganz wichtig, sie unterscheiden sich eigentlich gar nicht, sie haben alle ein Herz, sie sind alle gutmütig und möchten alle geliebt werden, aber sie sind vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden, sie haben weniger Chancen, das merken sie relativ schnell, sie sind arm und häufig nicht nur finanziell arm, sondern auch emotional arm, wobei es eben auch andere gibt, ein Junge hat mal gesagt, als er gefragt worden ist, ihr seid doch arm, da hat er gesagt, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld und sagt im Prinzip damit ganz deutlich aus, er ist eigentlich glücklich, aber für vieles fehlt es eben. Wir haben allerdings auch sehr viele verhaltenskreative Kinder, so nenne ich sie mal, die eben viel Stress machen, die schnell zum Mobbing neigen, die schnell gewalttätig werden, weil sie so viele Probleme haben, die scheinbar keiner lösen kann, weil es gibt keine kontinuierlichen Partner in ihrem Leben. Deswegen geben die Kinder sich selber auf und Kinder sind ja nicht losgelöst von ihren Eltern und vielen dieser Eltern fehlt Perspektive und Würde und nicht in erster Linie Geld. Und diese Würde finden sie eben in unserer Gesellschaft nicht und das geben sie an ihre Kinder weiter. Und dazu kommt noch viel schlimmer, viele dieser Kinder gehen in Brennpunktschulen, wo die Chancen sowieso sehr gering sind.
Welcher Fall hat Sie denn in letzter Zeit besonders in Anspruch genommen? Woran denken Sie da?
Also wir haben viele Kinder, die in herausgeforderten Situationen leben, aber letztendlich auch Eltern. Und vor kurzem saß eine Mutter in meinem Büro und sagte, du, ich bin gerade kontrolliert worden in den öffentlichen Verkehrsmitteln und da musste ich mein Ticket zeigen. Ich habe ein Sozialticket, dann musste ich meinen Ausweis zeigen und dann fragt mich der Kontrolleur tatsächlich, und jetzt bitte Ihren Bürgergeldbescheid. Und sie sagte, ich war völlig von den Socken, dass ich jetzt einem wildfremden Menschen meine Bedürftigkeit nachweisen muss. Und so geht's mir eigentlich immer. Ich muss immer meine Bedürftigkeit nachweisen, bevor überhaupt jemand mit mir spricht beim Amt oder wenn ich irgendwo Hilfe brauche. Und das macht aus mir was. Und ich merke natürlich, wie dann diese Mutter ihre Hoffnung verliert, ihre Stärke verliert und dann auch nichts mehr hat, was sie ihren Kindern ermöglichen kann. Und dann gleichzeitig ruft ein Schuldirektor in einer Stadt an und sagt, wir haben hier ganz viele Kinder, die gehen ungefrühstückt in die Schule, können Sie uns nicht für 100 Kinder jeden Morgen ein Frühstück zubereiten, damit die Kinder sich wirklich auf den Unterricht konzentrieren können. Hm. Und das zeigt natürlich deutlich, es geht hier nicht um Einzelfälle, sondern es geht hier um Hunderte, Tausende von Kindern, die dringend unsere Unterstützung brauchen. Und es gibt leider nicht überall Archen, die das leisten können oder Einrichtungen wie die Arche.
Und Sie machen ja auch immer wieder Hausbesuche, gehen zu den Eltern nach Hause. Was sehen Sie da zum Beispiel?
Na, wir sehen natürlich Eltern, die sich Mühe geben, aber die eben letztendlich auch an ihre Grenzen kommen, die vielleicht einen größeren Fernseher zu Hause haben als wir, aber sie haben ja auch nichts anderes. Sie identifizieren sich mit dem, was sie haben und nicht mit dem, was sie sind, weil sie haben ja von sich nicht das Gefühl, dass sie etwas sind. Und wenn ich dann einer alleinerziehenden Mutter sage, auch wenn du deprimiert bist, du hast doch schon deinen Beitrag in diese Gesellschaft geleistet. Und dann fragt sie mich, ja, welchen denn? Und dann sage ich, ja, du hast Kinder bekommen. Und dann schaut sie mich an und sagt, das hat mir noch niemand gesagt. Ich werde eher komisch angeguckt. Dann merke ich natürlich, dass vieles, wo sie sich Mühe geben möchte und wo sie Stärke braucht, die sie nicht bekommt, kein Halt. Sie wird häufig in eine Schublade gesteckt. Und das merken die Kinder. Dann haben die Kinder das große Problem. Zu Hause ist vielleicht auch nicht das schnellste Internet. Dann sollen sie Hausaufgaben am PC machen, wo sie häufig dann auch nicht mal die Endgeräte haben, sich nicht mal eine E-Mail-Adresse einrichten können. Und da haben unsere Mitarbeiter natürlich viel zu tun, dann auch diese Familien zu stärken, auch zu Hause, nicht nur in der Einrichtung. Und dann eben auch diese ganzen Probleme, die da sind, von der Überschuldung, auch von der Wohnungsknappheit. Das sind ja auch viele unserer Eltern, die viel zu wenig Wohnraum haben. Es gibt keine Rückzugsorte für die Kinder. Die leben in der Regel in viel zu kleinen Wohnungen. Und es fehlt wirklich an jeder Ecke und Kante.
Und Sie helfen ja dann auch Eltern immer wieder im Bürokratiedschungel, um mal ein Wort zu nehmen, von dem auch die Familienministerin gerne spricht. Wie kann man sich das vorstellen? Können Sie mal schildern, was so zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter tun muss, um die Leistungen in Anspruch zu nehmen, die ihr zustehen?
Also bis Hartz IV war es so, dass die Eltern häufig zum Jobcenter gegangen sind und ihre Leistung bekommen haben, über die sie sich zumindest ausgekannt haben. Dass sie allerdings noch mehr Ansprüche hatten auf unterschiedliche weitere Möglichkeiten, das wussten ja viele nicht. Und dann in unserer Beratung hat sich eben festgestellt, dass sie auch noch andere Ansprüche haben. Dann ist einer unserer Sozialarbeiter mitgegangen zum Jobcenter und hat gesagt, aber die Frau oder der Mann hat noch Anspruch darauf. Und dann haben sie auch diese Leistung bekommen. Und das haben sie natürlich auch gemerkt, dass sie dann häufig alleingelassen werden, auch in den Ämtern. Und jetzt haben die Eltern natürlich bekommen Bürgergeld. Auf der anderen Seite möchten sie aber häufig auch arbeiten. Aber es gibt keine existenzsichernden Arbeitsplätze für alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Und sie erleben immer wieder, wenn sie sich irgendwo bewerben, diese Frage, du hast Grundschulkinder, was machst du, wenn die krank sind? Ja, dann muss ich zu Hause bleiben. Na gut, dann haben wir auch keinen Platz für dich, weil wir brauchen jemanden, der arbeitet. Und dann haben sie eben das Problem, sie müssen zu Hause bleiben, weil sie keine Chance bekommen, möchten aber diese Chance haben. Und dann haben wir ganz viele Eltern. Marzahn-Hellersdorf ist ja auch der Bezirk, der die meisten Menschen hat, die arbeiten gehen und trotzdem Sozialleistungen beantragen müssen. Und dann laufen die ständig zum Jobcenter zusätzlich zu ihrer Arbeit und beantragen dann die zusätzlichen Gelder, anstatt dass die Arbeit subventioniert wird und nicht alimentiert am Jobcenter, sondern dass der Staat sozusagen gleich das Geld an den Arbeitgeber bezahlt, dass dann auch die Menschen entsprechend durch ihre Arbeit leben können. Und dann ist Arbeit vielleicht auch nicht so schmackhaft und interessant. Und deswegen schaffen es viele Menschen eben auch nicht aus der Armut.
Sie haben vorhin von auch emotionaler Armut gesprochen. Was würden Sie denn sagen, ist das Dringendste, was Kinder brauchen? Was versuchen Sie ihnen in der Arche zu geben?
Also erstmal muss es ums Kind gehen. Wir haben viele soziale Einrichtungen in Deutschland, die arbeiten programmorientiert. Aber das Programm, das löst keine Probleme, das kratzt vielleicht an der Oberfläche. Es geht vielmehr darum, dass ich mich daran interessiere, was braucht das Kind und wo sind seine Bedürfnisse. Und wenn ein neuer Mitarbeiter in die Arche kommt, dann fragt jedes der 10.000 Kinder den Mitarbeiter, wie lange bleibst du? Das hat ganz viel damit zu tun, dass in ihrem eigenen Leben keine nachhaltigen Ansprechpartner mehr da sind. In der Schule, in der Grundschule wird der Grundschullehrer in der Hälfte der Zeit ausgewechselt. Wir haben immer mehr Patchwork-Familien, immer mehr Alleinerziehende, die auch regelmäßig andere Partner haben, weil sie auch ja, irgendwie keine Struktur haben. Und das merken die Kinder natürlich auch. Und sie brauchen Halt. Und unserem System fehlen Menschen, nachhaltig an den Kindern bleibende Menschen. Ich habe Mitarbeiter bei mir in der Arche, die sind schon seit 10, 15 Jahren hier. Die kennen die Kinder natürlich ganz anders als irgendein anderer Mensch. Und das lieben die Kinder auch. Und wenn sie über uns reden, dann reden sie nicht über den Erzieher aus der Arche oder über die Sozialpädagogin, sondern sie reden vielmehr darüber, das ist Josie, meine Freundin, oder das ist Bernd, der ist für mich wie ein Papa oder ähnliches. Und das zeigt natürlich, was Kinder wirklich brauchen.
Und welche Geschichten machen Sie stolz vielleicht oder wo denken Sie, da haben wir wirklich was erreicht? Können Sie uns mal vielleicht von so einem Fall erzählen?
Wir hatten zum Beispiel ein 15-jähriges Mädchen, das in die Arche kam und die musste sich um ihre Geschwister kümmern. Die kamen aus sehr schwierigen Verhältnissen. Ihr selber fehlte vorne einen Schneidezahn, war sehr perspektivlos. Und an dem Tag, wo sie kam, sagte sie dann zu mir, ich habe gehört, wir kriegen bei euch auch Lebensmittel, wir haben nichts mehr zu Hause. Mama hat die Wohnung verloren, wir müssen am nächsten Dienstag ausziehen. Und damit ich mit zwei Tüten Lebensmittel da nach Hause habe, mir die Situation angeguckt, dann haben wir im Prinzip über Nacht versucht, für die Familie eine neue Wohnung zu bekommen. Dann haben wir irgendwann dem Mädchen den Schneidezahn bezahlt. Dann haben wir sie motiviert, weiter zur Schule zu gehen, obwohl sie wenig Perspektive hat. Dann hat sie ihr Abitur gemacht. Dann hat sie eine Erzieherausbildung gemacht und heute arbeitet sie in der Arche als Erzieherin. Das macht mich natürlich stolz, dass jemand, der eigentlich keine Chance hat, doch eine Chance bekommen hat und sie auch genutzt hat.
Ja. Und trotzdem gibt es ja sicherlich auch die anderen Fälle. Woran verzweifeln Sie da manchmal oder wo müssen Sie vielleicht einsehen, da komme ich nicht weiter oder da bin ich auch gescheitert?
Also was mir immer sehr viel Sorgen macht, ist, es wird ja heute kein Mädchen in Deutschland geboren, das schon in der Wiege weiß, ich werde mal meine Kinder vernachlässigen. Irgendwas passiert dann in der Biografie. Und wir haben solche Biografien von Eltern, wo man einfach sagen muss, die haben sich irgendwann aufgegeben. Und wenn ich einem Kind sage, es passiert mir hin und wieder mal, du bist wertvoll und einzigartig, du bist ein ganz toller Mensch. Und das Kind kommt am nächsten Tag zurück und sagt, Bernd, du bist ein Lügner. Und ich gucke das Kind ganz entsetzt an und sage, warum? Weißt du noch, was du gestern zu mir gesagt hast? Na klar. Und dann, das habe ich meiner Mutter gesagt. Und meine Mutter hat gesagt, ich hätte dich lieber abgetrieben. Und dann ist das Kind natürlich völlig schockiert und ich auch. Aber ich weiß auch, dass die Mutter es eigentlich nicht böse meint, dass nur etwas in ihrem Leben passiert ist, was sie frustriert und wo sie niemand hat, der sie auffängt. Die ist alleinerziehend, hat drei Kinder. Wenn die Kinder krank sind, muss sie sich um die Kinder kümmern und ist auch irgendwann überfordert, weil sie niemand hat, bei dem sie sich anlehnen kann. Und das ist natürlich auch etwas, was Kinder dann für ihr Leben prägt. Und es ist dann auch kein Wunder, dass wir, und das sagen ja jetzt neueste Statistiken, dass die Gewaltbereitschaft unter Kindern größer wird, dass immer mehr Kinder mit Messer rumlaufen, dass mehr gemobbt wird. Und das ist auch eine Verzweiflung. Gesellschaft, Familie hat sich verändert und es ist vieles anonymer geworden. Und gerade in prekären Familien, da wird es auch nicht einfacher.
Von was für Kindern reden wir denn eigentlich, wenn man jetzt mal herauszoomt? Christian Lindner, der Finanzminister, hat ja mal von einem ganz klaren statistischen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut gesprochen. Also so ein bisschen bezweifelt, dass die Kinderarmut steigt oder gleich bleibt, sondern sagt eben, eigentlich sinkt sie, aber wegen der vielen zugewanderten Familien fallen dann doch eben wieder viele Kinder darunter. Stimmt das aus der Nähe betrachtet?
Also das haben Sie jetzt schön formuliert, weil Herr Lindner hat eigentlich gesagt, Kinderarmut gibt es erst, seitdem es geflüchtete Kinder in Deutschland gibt. Das war seine erste Aussage, die er ganz schnell wieder revidiert hat. Und ich glaube, dem Herrn Lindner fehlt so ein bisschen der Realitätsbezug. Wir haben im Jahr 2001 den ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung veröffentlicht bekommen. Damals gab es 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Bis 2015, bevor die ersten richtig vielen Geflüchteten nach Deutschland kamen, waren diese Armutszahlen schon verdreifacht. Und natürlich, jedes Kind, das mit einer geflüchteten Familie nach Deutschland kommt, zieht natürlich diese Statistik weiter nach oben. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben das Problem, dass wir Kinder in unserem Land haben, die immer ungeförderter sind. Unser Bildungsstand in unserem Land wird immer schlechter und die Herausforderung für Deutsche, Bio-Deutsche und auch für geflüchtete Familien wird immer schwieriger. Und das kann man nicht einfach sich schönreden, indem man sagt, ja, wir haben ein Einwanderungsproblem. Da muss man die Leute nicht ins Land holen. Da bin ich mal böse, wenn wir dieses Problem damit forcieren und schärfen. In letzter Instanz lassen wir Menschen in unserem Land und wir geben ihnen ein Versprechen, nämlich das Versprechen der Sicherheit, des Wohnraums, der Schule und der Kitas. Und die haben wir in der Regel nicht. Und dass wir dann arme Menschen auch in unser Land lassen, die dann arm bleiben, daran sind wir selber schuld. Da müssen wir etwas dran verändern. Aber in letzter Instanz ist das nicht das Phänomen der Kinderarmut, sondern das Phänomen der Kinderarmut ist, dass sie niemals bekämpft worden ist. Und die wird auch nicht bekämpft werden mit einer lächerlichen Summe von 2,5 Milliarden Euro der Kindergrundsicherung, die richtig ist und der Ansatz richtig ist, aber die Summe unsinnig ist und auch wie die Verteilung stattfinden soll oder auch die Entbürokratisierung, wie es unsere Familienministerinnen völlig auf dem Holzweg sind.
Okay, also die Kritik ist deutlich. Hat sie denn, Lisa Paus, mal bei Ihnen Rat gesucht, bevor sie ihr Konzept erarbeitet hat?
Nein, Frau Paus war nur hier, um sich mit einigen Kindern fotografieren zu lassen für eine Illustrierte, mit der sie eine Reportage gemacht hat. Ansonsten habe ich mit Frau Paus noch nicht gesprochen. Sie hat auch meiner Meinung nach noch nicht so viel Interesse, auch als sie in der Arche war, an dem eigentlichen Thema gehabt oder vielleicht auch nicht die Zeit. Das will ich jetzt gar nicht schön oder schlecht reden. Also wir hatten noch keine Gelegenheit, darüber zu reden. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass sie jeder meiner Aussagen kennt, auch mein neues Buch, Das Verbrechen an unseren Kindern, schon gelesen hat und dass ich auch ganz bestimmt nicht der beste Freund bin in Zeiten, wo es gerade in der Politik hin und her gibt und Kinder zum Spielball werden.
Also Sie sagen auch, Geld allein reicht nicht. Was würden Sie denn vorschlagen und wie würden Sie dafür sorgen, wenn Sie könnten, dass das Geld auch bei den Kindern landet?
Naja, wir sind ja das Land der Dichter und Denker und wir sind bei PISA mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel die PISA-Studie, das ist schon wieder so weit abgehängt, dass man sich eigentlich nur schämen muss in unserem Land. Dazu kommt noch, dass der Europarat uns in die Mangel nimmt und sagt, ihr seid zu langsam in der Bekämpfung der Kinderarmut. Das ist wirklich ein Armutszeugnis für ein eigentlich reiches Land, für eine Wohlstandsgesellschaft, die Europa finanziert. Und das macht mich auf der einen Seite wütend und auf der anderen Seite, wenn man dann denkt, was Politik versucht, Löcher zu stopfen, obwohl sie wissen, unser Bildungssystem ist seit der Gründung der Bundesrepublik noch nie so marode gewesen, dann muss man doch anfangen, das Geld zu nehmen, um in die Bildung zu stecken, in die frühkindliche Erziehung und dafür zu sorgen, dass das Geld beim Kind ankommt. Und das funktioniert nicht, indem ich das Geld nur in die Familien gebe und sage, okay, teilt euch das mal so ein, wenn ich denn doch weiß, wir haben Schulen, die sind schlecht ausgestattet, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Unterstützer und vor allem müssen wir endlich mal die Brennpunktschulen abschaffen, damit nicht 25 verhaltenskreative Kinder in einer Klasse auf einen Lehrer fallen und der Lehrer gar nicht mehr weiß, was er machen soll, wenn er denn keine Unterstützungslehrer hat, sondern vielleicht die Kinder nochmal anders verteilen. Auch in Berlin ist das möglich. Durch ein kostenloses Nahverkehrsticket könnte man in einer Schule, in der es vielleicht nur 2 oder 3 Kinder gibt, die der deutschen Sprache mächtig sind, die Kinder auf verschiedene Schulen verteilen, sodass jede Klasse dann nur noch 1 oder 2 dieser Kinder hat und nicht nur in Brennpunktschulen geparkt werden. Denn die Bildung unserer Kinder ist ja letztendlich nicht nur abhängig vom Einkommen der Eltern, sondern auch vom Förderverein der Schule. Und die gibt es im Brennpunkt nicht. Da gibt es keine Elterninitiativen, die genug Geld haben, Klassenfahrten zu organisieren, Deutschkurse oder etwas Ähnliches. Die gibt es eben nur in den besseren Gebieten. Also teilt man die Schulen auf und dann kann man das Geld auch richtig einsetzen. Oder wenn man das Geld dann schon ausgeben will in die Familie, dann doch bitte schön auf einer Bezahl-App, das fordern wir zum Beispiel schon seit Jahren, eine Chancen-App, wo Kinder dann mit ihren Eltern zur Nachhilfe gehen und wo dann über das Smartphone des Kindes das Geld beim Jobcenter abgebucht wird für den Nachhilfeunterricht. Dann kommt das Geld auch explizit bei den Kindern an und es wird nicht dafür genutzt, dass es vielleicht zum Löcherstopfen genommen wird, weil der Kühlschrank kaputt ist oder weil irgendwelche Schulden bezahlt werden müssen oder etwas anderes. Das heißt nicht, dass die Eltern Schmarotzer sind und das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ganz im Gegenteil. Ich kenne viele Eltern, die würden auf eine Mahlzeit verzichten, damit ihre Kinder immer satt werden. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, geht irgendwas kaputt, dann muss ich das Geld nehmen, was ich zur Verfügung habe.
Also das Geld lieber in Schulen stecken oder etwas kontrollierter sozusagen dafür sorgen, dass es wirklich beim Kind landet, als es einfach so in die Familien zu geben. Zum Schluss noch die Frage, Herr Sigelko, die Regierung muss ja sparen und Prioritäten setzen, gerade auch angesichts des Ukraine-Kriegs und der russischen Bedrohung für Europa. Ist jetzt mehr eine rhetorische Frage, aber trotzdem, verstehen Sie da nicht auch, dass der Finanzminister da gerade nicht 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung locker machen kann?
Ich weiß nicht, ob die 12 Milliarden Euro der richtige Weg wäre, die locker zu machen. Allerdings ist es der falsche Ansatz, bei den Kindern zu sparen. Wir haben in Deutschland das Problem, Armut braucht 4 Generationen, um da rauszukommen. Das kann nicht sein. Und wir müssen einfach besser justieren. Wir haben 50.000 Schulabgänger, die jedes Jahr ihren Schulabschluss nicht schaffen. Wir brauchen 60.000 Fachkräfte pro Jahr. Schon da alleine liegt etwas im Argen, wenn wir unsere eigenen Kinder nicht stark genug machen. Und wenn ich heute in die Zukunft investieren will, dann nehme ich einen Kredit auf und kaufe mir ein Haus, damit ich, wenn ich in Rente gehe, dann mein Haus bezahlt habe und dann gut leben kann. Und wenn ich heute in Kinder investiere, dann werde ich das auch in ein paar Jahren wieder raus haben. Dann ist es nämlich viel billiger, als später wieder in die Sozialhilfe zu bezahlen. Die UNICEF hat gerade ermittelt, dass 1 Million der armen Kinder es in Deutschland niemals schaffen werden. Wenn ich diese 1 Million Kinder befähige, in den nächsten 10 oder 15 Jahren, kostet mich das eine Menge Geld. Aber nach 10 oder 15 Jahren hole ich mir das Geld wieder raus, weil ich dann nicht alimentieren muss, sondern weil die Kinder dann erwachsen sind, gesellschaftsfähig, Arbeit nachgehen und Steuern bezahlen. Also wird das Problem, das wir jetzt haben, nur ein kurzfristiges Problem sein. Und da sowieso gerade Geld gedruckt wird, weil wo kommt das Geld sonst her, das wir in anderen Bereichen ausgeben, kann man jetzt auch ein bisschen mehr Geld drucken, um es dahin zu investieren, wo wir sagen, das ist die Zukunft der Gesellschaft. Aber Kinder sind nicht die Zukunft der Gesellschaft, sondern erstmal sind sie die Gegenwart. Und deswegen muss ich heute investieren, damit ich morgen nicht in eine Schuldenfalle laufe, die mich so viel kostet, dass ich auch in 5 oder 10 Jahren, wir beide zum Beispiel, in einem Interview über das Problem der Altersarmut von alleinerziehenden Müttern reden müssen. Denn das ist das nächste Problem, was auf uns zukommt.
Also ein Plädoyer dafür, warum wir gerade nicht an den Kindern sparen sollten. Herr Sigelko, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gern.
Bernd Sigelko sieht die Kindergrundsicherung von Lisa Paus also sehr kritisch und das nicht nur wegen der gekürzten Milliarden. Für ihn ist das ganze Konzept nicht stimmig. Aber was sieht der Gesetzentwurf der Ministerin überhaupt vor? Das haben meine Kollegen Anne Hartmann und Michael Götz kurz für Sie zusammengefasst.
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Dass dagegen etwas getan werden muss, darüber war man sich in der Regierungskoalition einig. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat das in ihren Augen größte sozialpolitische Reformprojekt der Ampel auf den Weg gebracht. Die Kindergrundsicherung.
Warum macht die Kindergrundsicherung einen Unterschied? Mit ihr machen wir klar, wir stehen an der Seite aller Kinder und ganz besonders an der Seite der Kinder, die von Armut betroffen oder bedroht sind. Oftmals arbeiten deren Eltern sehr hart, aber das Geld reicht eben trotzdem nicht bis zum Monatsende, um noch ein Geschenk für einen Kindergeburtstag zu besorgen. Und um diese Familien auch alle zu erreichen, beenden wir die komplizierten Antragsverfahren bei unterschiedlichen Behörden. Das Verfahren wird einfach und digital werden. Was früher dicke Stapel von Anträgen waren, wird zukünftig schnell und nutzerfreundlich mit dem Kindergrundsicherungscheck von zu Hause aus gehen.
Kurz zusammengefasst, die Kindergrundsicherung soll unterschiedliche Sozialleistungen für Kinder bündeln. Das Kindergeld wird durch einen Garantiebetrag ersetzt, der für alle Kinder gleich ist. Außerdem gibt es einen Zusatzbetrag, je nach Einkommen der Eltern. Als es darum ging, wie das umgesetzt werden soll, war die Einigkeit in der Regierungskoalition zu Ende. Vor allem bei der FDP und Finanzminister Christian Lindner.
Hier sollen soziale Leistungen auf Dauer finanziert werden mit Schulden. Entschuldigung, dass ich da der Spielverderber bin, aber es ist nicht möglich, auf Dauer mehr Geld zu verteilen, als der Staat hat. Mehr ist immer wünschenswert. Aber unter Erwachsenen muss man doch auch realistisch argumentieren können, dass nicht alles Wünschbare sofort geht.
Am Osterwochenende veranschlagt die Familienministerin 5000 neue Personalstellen. Das sorgte für viel Kritik. Mittlerweile hat sie die Zahl zurückgenommen. Es gibt weiter erhebliche Zweifel, dass der Bundestag das Gesetz noch in dieser Wahlperiode verabschieden wird.
Ich kann kein Konzept erkennen, bei dem auch nur ein Kind in Deutschland davon profitiert.
Wir wollen Familien und Kindern in Armut helfen. Und der Gesetzentwurf, so wie er vorliegt, ist eine reine Katastrophe.
Es gibt keine wirklichen Leistungsverbesserungen für die Kinder in Armut. Und am Ende zählt wirklich, was ist denn im Portemonnaie?
Lisa Paus äußert sich trotz allem weiterhin zuversichtlich.
Wir reden über eine Verwaltungsreform, wir reden über Digitalisierung, wir reden über Organisationsentwicklung. Da gibt es auch unterschiedliche Ideen, das ist nicht immer ganz einfach. Aber uns eint, dass wir eben genau das wollen. Wir wollen diese Verwaltung endlich modern machen, wir wollen sie digitalisieren. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir jetzt die Diskussion auch ins Tun bringen und dazu kommen, das Gesetz endzuberaten.
Ja, wir haben es gehört, die Familienministerin ist trotz allem zuversichtlich, dass die Kindergrundsicherung kommt. Und ob diese Zuversicht begründet ist und was noch alles schiefgehen kann, das will ich jetzt mit meinem Kollegen Ralf Bollmann besprechen. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent in Berlin und arbeitet für die kommende FAS gerade an einem längeren Artikel zum Thema. Hallo, Herr Bollmann.
Hallo, Frau Gerster.
Ja, Herr Bollmann, wir haben Lisa Paus gerade im O-Ton gehört, die es mit ihrer Kindergrundsicherung für Familien einfacher und unbürokratischer machen will. Trotzdem wird ihr jetzt ja von allen Seiten vorgeworfen, ihr Gesetz sei erst recht ein Bürokratiemonster. Hat sie das Problem also richtig erkannt, aber falsch angepackt?
Falsch angepackt ist fast noch ein bisschen zurückhaltend formuliert. Ich würde sagen, sie hat geradezu mustergültig vorgeführt, wie man ein Gesetzesprojekt oder ein politisches Vorhaben total in den Sand setzen kann und eigentlich ohne Not. Sie verweist ja immer darauf, dass, wenn man so abstrakt Kinderarmut sagt, was gegen Kinderarmut tun, die Zustimmungsraten in der Bevölkerung immer sehr groß sind. Aber ich glaube, also ich könnte jetzt wahrscheinlich 3 Stunden darüber reden, was sie alles falsch gemacht hat. Es fängt schon, um damit mal anzufangen, mit dem Namen an. Ich meine, was ist denn Kindergrundsicherung für ein bürokratischer und fürchterlicher Name? Grundsicherung erinnert an Hartz IV. Das war der alte Name für Hartz IV, den man extra abgeschafft hat, weil er so negativ besetzt war. Und dann nennt sie so ein neues Projekt so. Ich glaube, Franziska Giffey, als die noch Familienministerin war, da muss man jetzt auch nicht begeistert von sein, aber die hätte dann gesagt, ich mache ein glückliche Kindergesetz oder sowas. Wäre schon mal ein Fortschritt gewesen.
Ja, und die Kritik hat sich ja jetzt zuletzt vor allem an diesen 5000 Verwaltungsstellen entzündet, die Paus neu schaffen will. Davon ist sie jetzt wieder abgerückt. Aber wie kam denn eigentlich diese Zahl zustande und wieso scheint die Ministerin gar nicht so genau zu wissen, was sie braucht?
Naja, das ist ja zum Beispiel die nächste Ungeschicklichkeit, eben diese Zahl dann ausgerechnet noch an den nachrichtenarmen Ostertagen in die Welt zu setzen, dass das dann auch zu einem riesigen Thema wird und dass die FDP, die sich ja Entbürokratisierung auf die Fahnen geschrieben hat, praktisch gar nicht mehr zustimmen kann. Statt das von der anderen Richtung zu machen und zu sagen, wir wollen jetzt mal, also wenn es schon darum geht, das automatisiert sozusagen auszuzahlen an die Leute, daraus zum Beispiel ein Digitalisierungs- und Fortschrittsprojekt zu machen, bürgernahe Verwaltung und so weiter, dann hätte die FDP große Schwierigkeiten gehabt, das abzulehnen. Also das hat sie dann auch wieder von der falschen Seite angepackt, würde ich sagen. Was bei dem Thema allerdings natürlich auch noch erschwerend hinzukommt, aber das gehört eben auch zu ihren Fehleinschätzungen, dass sie das, glaube ich, von Anfang an nicht klar gesehen hat, dass natürlich die grünen Ministerien in Sachen Sozialstaat und Sozialstaatsverwaltung vor allem überhaupt gar keine Expertise haben. Das ist ja alles im Arbeitsministerium von Hubertus Heil. Und der hat natürlich als Sozialdemokrat überhaupt kein Interesse daran, dass die Grünen sich jetzt irgendwie mit sozialpolitischen Themen profilieren können. Das heißt, die Unterstützung aus dem Arbeitsministerium, auch von der Arbeitsverwaltung, ist meiner Einschätzung nach an dem Punkt halt eben auch sehr mau. Aber wie gesagt, das ist dann auch ein Punkt, das hätte sie einfach auch realistisch einschätzen müssen von Anfang an.
Und ihr geht es ja darum, wie sie immer wieder sagt, von der Hohlschuld zur Bringschuld des Staates zu kommen. Also nach dem Motto, der Bürger soll nicht zum Staat kommen, sondern umgekehrt. Und eben dafür brauche es dann mehr Leute. Ist es auch dieses Verständnis vom Sozialstaat, was die FDP da so provoziert?
Naja, das wird jetzt so sehr polemisch von der FDP attackiert. Ich finde das eigentlich im Grundsatz, wenn man von digitaler Verwaltung redet, schon richtig zu sagen, dass bestimmt, ob man das jetzt Hohlschuld, Bringschuld nennen muss, dass bestimmte Dinge einfach automatisiert und digitalisiert ablaufen. Es gibt ja Länder, was weiß ich, Skandinavien, zum Teil auch Niederlanden und so, wo sowas viel besser funktioniert. Aber das setzt eben auch einen Datenaustausch zwischen den Behörden voraus. Das setzt überhaupt natürlich kompatible Software und solche Dinge voraus. Das ist in Deutschland alles einfach mal wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir schaffen da jetzt nicht 5000 Stellen und rechnen sozusagen aus, wie wir bei unserem bestehenden Verwaltungsapparat das zusätzlich bewältigen wollen. Ich meine, wir sind davon ausgegangen am Anfang, dass es ein Projekt der Verwaltungsvereinfachung ist, sondern sagt, wir setzen da jetzt einfach mal ein digitales Musterprojekt für eine moderne, effiziente Bürokratie auf. Ich glaube, ein Wort Bürokratie hätte man dann besser auch nicht benutzt. Aber dann wäre es, glaube ich, von vornherein eine ganz andere Debatte gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch möglich ist, das sozusagen zu dem Punkt zurückzudrehen. Aber dann geht es natürlich auch, um das noch dazu zu sagen, dann geht es natürlich nicht innerhalb von einem Dreivierteljahr oder so, wie sich Frau Paus das vorstellt, sondern das wäre dann vermutlich ein längerfristiges Projekt.
Und dieses Hin und Her mit den Zahlen, wie bei den 5000 Stellen, das gab es ja auch davor schon mit den Etatverhandlungen. Also da hatte Paus ja dann erst 12 Milliarden angemeldet und am Ende sich dann doch nur mit 2,4 zufrieden gegeben. Also ein ziemlich großer Unterschied. Was ist denn da eigentlich in der Zwischenzeit passiert zwischen Finanz- und Familienministerium?
Das ist halt auch wieder so ein Thema. Sie merken schon, wenn man über die Pannen von Frau Paus spricht. Ich habe ja gesagt, ist man nach 2 Stunden noch nicht fertig. Also zuerst mal finanzielle Ansprüche zu stellen, ohne sagen zu können, was man damit genau will, ohne zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt ein durchgerechnetes Konzept zu haben. Das war natürlich die nächste große Ungeschicklichkeit. Und dass das dann natürlich automatisch als Niederlage der Ministerin gewertet wird, wenn viel weniger rauskommt, das ist ja auch klar. Ich meine, meiner Ansicht nach hätte sie gar nicht anfangen müssen, über Zahlen groß zu reden, weil der Konsens war ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sagt, naja, wir wollen ja keine neuen Ansprüche schaffen, sondern wir wollen genau das Geld, was den Leuten ohnehin zusteht, was aber der überwiegende Teil der Anspruchsberechtigten noch bisher gar nicht nutzt. Wir wollen dafür sorgen, dass das allen zugutekommt. Und ich meine, dagegen hätte sich ein Finanzminister gar nicht wehren können, weil wenn es einen gesetzlichen Anspruch gibt, gibt es den und dann muss das Geld irgendwie ausgezahlt werden. Also wenn ich an Frau Paus Stelle gewesen wäre, ich hätte gar nicht über Geld gesprochen am Anfang. Ich hätte einfach gesagt, wir sorgen jetzt dafür, dass die Leute das kriegen, was ihnen nach bisheriger Rechtslage sowieso schon zusteht.
Und dann ist sie ja wirklich auch da in die Konfrontation mit Lindner gegangen und hat so gesagt, also wenn du mir jetzt nicht meine Milliarden gibst, so ungefähr, dann blockiere ich eben jetzt das Wachstumschancengesetz, was sie dann wieder aufgeben musste. Also hat sie sich da einfach auch verhoben?
Ja, also nächste Ungeschicklichkeit würde ich sagen, weil sie hat dann ja eben genau, wie Sie sagen, sie musste dann ja 2 Wochen später das doch durchwinken und hatte nichts erreicht, sondern eher die Kindergrundsicherung desavouiert in der Öffentlichkeit dadurch, dass sie das in so einen Gegensatz zum Thema Wirtschaftswachstum gebracht hat. Ich meine, das Wachstumschancengesetz ist jetzt auch nicht die Sensation, was das Wachstumspotenzial betrifft, aber einfach von der politischen Symbolik her war das, glaube ich, schon ein ganz großer Fehler, das mit der Brechstange zu machen. Das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen die Vorstellungswelt von Frau Paus, die ja nicht nur vom linken Flügel der Grünen kommt, sondern auch aus dem Berliner Landesverband, der ja nicht nur insgesamt sehr stark nach links orientiert ist, sondern vor allem auch in den letzten Regierungsjahren in Berlin in der rot-rot-grünen Koalition immer gezeigt hat, wie man es gerade nicht macht und wie man unprofessionell vorgeht und wie man die Bevölkerung gegen sich aufbringt. Beispiel Sperrung der Friedrichstraße in Berlin, wo man so, was ja an sich, ich meine, dass man eine Einkaufsstraße zur Fußgängerzone macht, ist ja nun alles andere als eine Revolution. Aber dadurch, dass das so dilettantisch und kindergartenmäßig umgesetzt wurde mit so einer wirklich albern aussehenden provisorischen Straßenmöblierung dann noch, hat das halt wieder die Leute gegen sich aufgebracht. Und so ist das bei Frau Paus auch. Die bringt dann immer diese grünen Fundi-Argumente an, statt sich mal zu überlegen, was wäre denn eine Argumentationslinie, die zum Beispiel auch die FDP gegenüber ihrer eigenen Basis vertreten könnte. Und da kommt ja außer Entbürokratisierung und Digitalisierung noch ein weiterer Punkt hinzu. Denn es geht ja bei den Leuten, denen dieser Kinderzuschlag zusteht und die nicht in Anspruch nehmen, in der Regel nicht um die Ärmsten der Armen, sondern um Leute, die eigenes Geld verdienen, damit aber relativ knapp über dem Existenzminimum liegen und sozusagen das noch ergänzend bekommen. Und wenn die FDP immer sagt, Arbeit muss sich wieder lohnen, dann wäre das zum Beispiel auch ein Instrument, wo man sagen könnte, ja genau, das ist dann eine Zulage, die dafür sorgt, dass gerade die arbeitenden Leute eben mehr Geld bekommen, als wenn sie nicht arbeiten würden. Und wenn Frau Paus so argumentieren würde von dieser Seite, wäre es, glaube ich, auch viel mehrheitsfähiger und viel leichter durchzusetzen, als mit den Methoden, mit denen sie es jetzt versucht hat.
Sie haben vorhin schon gesagt, die Kindergrundsicherung ist das sozialpolitische Projekt der Grünen und damit wollen sie ja auch unbedingt beweisen, dass sie eben nicht nur an klimabewusste, wohlhabende Großstädter denken, sondern eben auch an die Ärmsten in der Gesellschaft. Wie kann es denn dann sein, dass der Ministerin da so viele handwerkliche Fehler unterlaufen? Also es ist ja nicht nur die FDP, die Sturm läuft, sondern auch von den Fachpolitikern der SPD hört man, dass der Gesetzentwurf war einfach in keinem Zustand, in dem es normalerweise ins Parlament kommt.
Naja, also ich meine, die meisten grünen Politiker, zumindest in der vorgehaltenen Hand, stöhnen ja auch über das, was Frau Paus da veranstaltet. Sie hat halt jetzt im Moment einen relativ unangreifbaren Stand, weil sie ja schon die zweite grüne Familienministerin in dieser Wahlperiode ist und ihre Vorgängerin Anne Spiegel unter sehr peinlichen Umständen zurücktreten musste. Die Grünen können sich, glaube ich, nicht leisten, jetzt nochmal eine zweite Familienministerin fallen zu lassen. Aber es steckt nach meiner Ansicht noch was Zweites Grundsätzlicheres dahinter, dass eben die Sozialpolitik nicht das Thema ist, also kein Leib- und Magenthema der Grünen ist. Und damit will ich jetzt gar nicht dieses Klischee bedienen, dass alle Grünen jetzt besser Verdienende sind. Also im Schnitt liegen die Grünenwähler schon über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Da gibt es aber auch Leute, die nicht so viel Geld haben. Aber ich glaube, das sind schon überwiegend Leute mit einer relativ postmaterialistischen Einstellung. So nach dem Motto, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Das ist, glaube ich, auch das, was die Grünen-Anhängerschaft am stärksten von der FDP-Anhängerschaft unterscheidet. Und deshalb hatte das von Anfang an auch immer so was Aufgesetztes zu sagen. Oh, wir brauchen jetzt unbedingt auch ein sozialpolitisches Projekt und Rente macht irgendwie schon die SPD und ist irgendwie von gestern und wir brauchen was Sympathisches für die Zukunft, dann machen wir doch mal die Kinder, da kümmert sich sonst niemand drum und so. Und gerade dieses Aufgesetzte, ohne wirklich in dem Thema drin zu sein, ohne dass es ein Leib- und Magenthema der Partei wäre, das ist, glaube ich, schon eines der zentralen, das zentrale Problem, was sich dabei jetzt eben auch zeigt.
Sie haben vorhin schon gesagt, also das könnte jetzt eine Weile dauern, bis man das wieder richtet. Was glauben Sie denn? Kommt die Kindergrundsicherung noch vor der nächsten Bundestagswahl?
Also kommen im Sinne davon, dass da schon Geld fließt oder eine Behörde eingerichtet wird oder was auch immer, glaube ich jetzt eher nicht. Einfach weil ja immer gesagt wurde, ein Dreivierteljahr Vorlauf braucht man. Und wenn man das jetzt zum 1. Januar 2025 einführen wollte, ist dieses Dreivierteljahr ja jetzt quasi schon gar nicht mehr zu erreichen. Aber was ich schon glaube, ist, dass es einen Beschluss geben wird, weil das geht ja gar nicht mehr anders. Das muss ja für die Grünen jetzt auch irgendwie gesichtswahrend sein. Aber ich glaube, dass das schon eine Minimallösung dann am Ende werden wird. Irgendwas, wo man gerade so eben noch sagen kann, ja, wir haben jetzt pro forma irgendwas mit dem Namen Kindergrundsicherung eingeführt, auch wenn sich vielleicht gegenüber dem bisherigen Status quo gar nicht so viel ändert.
Das ist keine gute Nachricht für alle Familien, die betroffen sind. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mollmann. Danke nach Berlin.
Sehr gerne.
Viel Aufregung um ein Gesetz, das am Ende gar nicht viel ändert. Danach klingt es bei meinem Kollegen Ralf Bollmann. Und tatsächlich dürfte es den meisten Familien egal sein, ob sie ihr Geld nun vom Jobcenter oder einem neuen Amt namens Familienservice bekommen. Dass sich dringend etwas tun muss, das hat Bernd Sigelko mehr als deutlich gemacht. Er sprach auch von einer besorgniserregenden Begleiterscheinung der Kinderarmut. Mehr Gewalt, mehr Kinder, die mit Messern herumlaufen. Ein Befund, der sich auch in der aktuellen Kriminalstatistik findet. Demnach ist der Anteil junger Tatverdächtiger stark gestiegen, vor allem bei Kindern unter 14 Jahren. Was aus der Kindergrundsicherung wird, das werden wir weiter für Sie beobachten. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuhören und danke an Michael Götz, Anna Hartmann und Kevin Gremmel, die an dieser Sendung mitgearbeitet haben. Morgen macht hier mein Kollege Andreas Grobock weiter und mein Name ist Lieber Gerster. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.